Kurt zum Mitnehmen.
Diese Hierarchie, die wir als Studierende erleben, ist halt einfach beängstigend. Beängstigend und auch einfach richtig unfair. Also es ist ja auch eine unfaire Situation. In dem Moment habe ich nicht viele Handlungsmöglichkeiten. Ich muss mich diesem Druck dann auch irgendwo hergeben. Grenzen haben, ne? Das ist auch so wichtig. Und es ist manchmal sehr schwierig, das haben zu dürfen als Studentin, Studierende mit Beeinträchtigung.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber studieren, das ist besonders am Anfang ganz schön kompliziert. Stundenplan basteln, BAföG beantragen, Wohnung suchen und. Dabei bin ich persönlich ja sogar noch relativ easy ins Studium gestartet. Bei anderen Studis kommen da aber noch ganz andere Probleme dazu, zum Beispiel bei StudentInnen, die eine chronische Krankheit oder eine Behinderung haben. Neben dem normalen Studiestress müssen die sich nämlich oft auch nochmal besonders dafür einsetzen, dass sie wichtige Hilfsmittel und Unterstützung bekommen. Ich heiße Anne Stratmann und bin eure Host bei Voices of TU. Wir sprechen hier gleich darüber, wie Studieren mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit funktioniert. Dafür sind Ina-Marie Ernst und Laura Magdewitz bei mir. Die beiden sind Studis in der TU und ReferentInnen beim ABER, das ist das autonome Behindertenreferat der TU. Hi ihr beiden, cool, dass ihr da seid.
Hallo. Hi.
Und wie immer bei Voices of TU würde ich sagen, starten wir einfach gleich mit der Schnellfragerunde. Ich beginne gleich einen Satz und ihr beendet ihn. Und ich würde sagen, die Laura antwortet zuerst, nur nach du, Ina-Marie.
Okay. Okay.
Perfekt. Nach der Uni bin ich am liebsten
mit meinem Hund draußen,
bei meinen Freunden oder zu Hause im Bett, um mich auszuruhen.
Zur TU komme ich immer
zu Fuß
mit den Öffis.
In der Mittagspause findet man mich am liebsten.
Ich wohne auf dem Campus, ich gehe einfach wieder zurück nach Hause.
Mittagessen im ABER-Büro.
Das eine TU-Erlebnis, an das ich mich noch ganz lange erinnern werde, ist...
Wir hatten mal ein Fotoshooting zum Thema Darstellung von Inklusion oder Vielfalt. Das war eigentlich ganz cool. Das hatte ich mit Ina und noch anderen. Das hat einfach Spaß gemacht hier an der Uni.
Ich habe viele Freunde, die ich seit dem ersten Tag habe. Und deswegen denke ich immer gerne an meinen ersten Tag zurück, wo ich dachte, dass das alles nicht schaffbar ist, was ich hier mache. Und jetzt zu wissen, dass es eigentlich ein guter Start war.
Was sollten andere über das Studium mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit wissen?
Es ist machbar. Und man sollte sich am Anfang Freunde und Beziehungspersonen hier an der Uni suchen, mit denen man das durchsteht. Und wir sind auch immer gerne dafür da, euch zu helfen, aber ihr könnt das schaffen. Und die Aufgaben wirken zwar manchmal riesig, aber sind am Ende des Tages oft lösbar.
Studium mit Behinderung ist gar nicht so viel anders. Also auch Studierende mit Behinderung sind erstmal ganz frisch auf dem Campus und wollen einfach nur studieren. Auch wenn es einige Barrieren gibt, heißt das ja nicht, dass die uns im Weg stehen müssen.
Dankeschön, das war's dann ja schon wieder mit der Schnellfragerunde. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass der Unistart für Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit häufig noch ein bisschen schwieriger ist. Mich würde mal wirklich interessieren, wie euer Unistart so war. Gab es da besondere Dinge, um die ihr euch vorher kümmern musstet?
Ich habe mich am Anfang informiert zum Thema Studium mit Behinderung, indem ich einfach die Unis plus Behinderung gegoogelt habe und habe mich dann hier beim Dobus gemeldet. Die sind zuständig für Studierende mit Behinderung. Und die haben mir den Anfang relativ leicht gemacht, erstmal in die Uni reinzukommen und zu wissen, wo kann ich mich melden, wenn was ist. Aber der erste Tag war sehr überfordernd. Ich habe mich sehr allein gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass es überall schon Grüppchen gab, die sich gefunden hatten und nirgendwo dazu zu gehören. Und das hat mir ein sehr alleines Gefühl gegeben. Ich war ein bisschen überfordert. Wie mache ich meinen Stundenplan und alles? Und wurde damit ziemlich allein gelassen von, in dem Fall, den Fachschaften oder Ähnliches, obwohl ich mich vorher gemeldet habe, dass ich Unterstützungsbedarf habe. Und deswegen war der Anfang sehr überfordernd, aber es wurde besser.
Und bei dir?
Die meisten Studierenden entwickeln oder erkennen ihre Behinderung oder Beeinträchtigung erst während des Studiums. Also es gibt viele, die erstmal studieren. Gerade im Schulkontext ist es oft so, dass Beeinträchtigung oder eine Behinderung oft noch nicht so eine große Rolle spielen. So dass halt viele das erst während des Studiums entdecken. Und bei mir war es aber auch so, dass ich das vorher wusste und es ähnlich wie Laura gemacht habe. Also mich bei Dobus gemeldet habe, gesagt habe, dass ich einen Unterstützungsbedarf habe und mir schon vorher Beratung gesucht habe und Andockpunkte. Und gleichzeitig habe ich am ersten Tag eine Freundin mitgenommen zu meinen Ersti-Tagen. Dadurch, dass ja niemand kennt, war das sehr hilfreich, dadurch, dass halt niemand gemerkt hat, dass sie nur für mich da war und eigentlich gar nicht da studiert. Das ist zwar in Gesprächen schon angesprochen worden, wenn dann jemand gefragt hat oder Leute haben sich gewundert, warum sie dann zum Beispiel am zweiten Tag nicht mehr dabei war, aber ich habe quasi geguckt, was brauche ich, damit halt der erste Tag und der Studienstart halt funktioniert. Und dementsprechend habe ich dann so Strategien entwickelt.
Ina-Marie, du meintest gerade, dass der Unterschied gar nicht so groß ist am Anfang, dass man sich eigentlich auch fühlt wie alle anderen, so ein bisschen allein und man sucht noch so seinen Freundeskreis. So ging es mir da auf jeden Fall auch. Aber gibt es denn Momente oder so Erfahrungen, die ihr im Studium gemacht habt, wo ihr sagen würdet, da unterscheidet sich irgendwie meine Erfahrung jetzt doch von anderen Studenten?
Ja, ich erlebe die lustigsten Sachen in meinem Leben. Also, ich weiß nicht, ich kann mal dazu sagen, ich bin halt gesetzlich blind. Es neigt dazu, das Leben, dass ich Menschen anlocke, die mir dämliche Fragen stellen zu meinem Leben und auch sehr persönliche und unangebrachte Fragen aus dem Nichts fragen. Und das passiert mir nicht nur an der Uni, es passiert mir im Alltag sehr viel. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir auf Stirn geschrieben steht, frag mich irgendeinen Quatsch, aber das passiert mir viel. Und dadurch ist mir halt natürlich so auch in der Uni Sachen passiert, so, wenn man es hart ausdrücken will, Diskriminierung oder Ähnliches, weil ich wurde anders behandelt als andere Mitstudierenden in manchen Fällen. Das macht halt keinen Spaß, vor allem, wenn man am Anfang noch unsicher ist. Ich musste mich auch am Anfang mit 18, 19 erstmal damit auseinandersetzen, wie sehe ich mich mit meiner Behinderung? Mhm. Weil das war ich mir auch nicht ganz so im Klaren, wie ist das für mich, wie ist das für mich, mich mit dem Begriff zu bezeichnen, blind zu sein. Wenn du immer am gleichen Ort bist, immer im gleichen Netz, immer bei den gleichen Leuten, musst du dich nicht so viel damit auseinandersetzen, habe ich das Gefühl. Und das war dann hier an der Uni der erste Punkt, wo ich mich auf einmal sehr doll damit auseinandersetzen musste, dass ich eine Behinderung habe, die für viele sichtbar ist und dass viele mich nicht kennen mit meiner Behinderung und deswegen Fragen haben, die oft unangebracht sind, seltsam damit umgehen, mich anders behandeln als vielleicht Mitstudierenden, mich zum Beispiel hervorheben. Ich bin in einem Hörsaal einmal nach vorne gerufen worden bei einem Film. Da wurde gesagt, kann die Blinde bitte einmal nach vorne kommen, weil wir gucken jetzt einen Film. So Sachen können halt passieren, aber es passieren nicht viel. Nein, also manchmal, ich neige dazu, dass mir so Sachen passieren, aber es heißt nicht, dass es anderen passieren muss.
Also, Laura hat es ja kurz gesagt, sie hat eine eher sichtbare Beeinträchtigung. Ich habe eine psychische Erkrankung, die zu den unsichtbaren Beeinträchtigungen gehört. Das heißt, ich stoße auch auf Barrieren, aber die sind dann oft eher der sozialen Natur. Den Barrieren im Kopf sagt man auch immer ganz gerne. Also dem Moment, wo ich das dann quasi offenlegen muss und darüber reden muss, zum Beispiel, wenn ich meinen Nachteilsausgleich vorlege oder wenn ich zum Beispiel auch Dozierende auf diskriminierendes Verhalten aufmerksam gemacht habe, wenn wir zum Beispiel einen Film gucken, der eigentlich einen Trigger davor haben muss oder wenn es in einem Kurs um das Thema Behinderung geht oder psychische Erkrankungen und halt Vorurteile reproduziert werden oder so negative Bilder und das so unkommentiert im Raum stehen gelassen wird oder als Kunst dargestellt wird oder in irgendeiner Form, oh, das ist ja so ästhetisch und wenn das dann nicht aber als ableistisch oder halt als Diskriminierung oder behinderungsfeindlich eingeordnet wird, ist das halt auch der Moment, wo ich das dann eher schon mal offenlege und gerade wenn ich das in meinem eigenen Fall offenlegen muss, dann komme ich halt eher auf diese Barrieren und Vorurteile von, es ist ja nur in deinem Kopf, das geht wieder weg, du brauchst ja gar keine Angst haben. Ich war auch schon mal traurig, so diese ganzen Vorurteile, die dann die Leute einmal in den Kopf schmeißen und meinen so, ja, so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht. Oder brauchen sie den Nachteilsausgleich wirklich? Also das ist ja auch anstrengend, so ein extra Raum. Ja. Und dann, das sind dann so die Momente, wo ich dann in Situationen gekommen bin, wo, ja, wirklich dann halt, ich auch bis zum Beschwerdemanagement einmal durchgegangen bin, weil ich halt keine Chance hatte, dann einfach anders mit der Situation umzugehen, weil das halt so ausgeartet ist, wie die Menschen mit mir umgegangen sind und was sie mir so in den Kopf geworfen haben oder mich belehren wollten, weil sie angeblich mehr über meine Krankheit wissen als ich selber.
Das ist auch generell so ein Thema. Ich habe oft das Gefühl, dass wir beim Thema Behinderung und Inklusion super stereotypisch denken, sodass man bei Barrierefreiheit, würde ich sagen, dass ganz viele Leute grundsätzlich erstmal so an Rampen denken oder an Aufzüge, also quasi Hilfsmittel für Menschen mit einer Gehbehinderung. Aber dass es ja auch noch chronische Krankheiten gibt und andere Behinderungen, das haben viele Menschen irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Habt ihr damit auch Erfahrungen gemacht? Das ist bei dir jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen oder wie steht ihr da so dazu?
Also man muss ja sagen, dass wir, glaube ich, zumindest blinde Studierende den kleinsten Anteil von beeinträchtigten Studierenden ausmachen. Oder mit den kleinsten. Ich weiß, die Zahlen gerade nicht komplett auswendig, aber wir sind sie wirklich weniger. Aber das ist ja das, was sich vorgestellt wird. Oft eine Rollstuhlfahrerin oder eine Person, die blind ist. Und da wird dann sich ja schon das Stereotyp vorgestellt. Also wenn ich Leuten sage, ich bin blind, denken die, ja, du siehst nichts. Und ich bin so, nee, ich habe ein Restsehvermögen, aber danke, dass du mir schon mal sagst, wie ich sehe. Und dann haben wir aber da ja noch den Vorteil insofern, dass es nicht so oft einem abgesprochen wird.
Wir spüren das sehr stark. Dadurch, dass wir ja quasi gewählte VertreterInnen der Studierendenschaft mit Behinderung sind, ist es ja ein Teil unserer Aufgabe, darüber zu sprechen und aufmerksam zu machen. Und das ist auch das Schöne an unserer Aufgabe, dass wir ja nicht mehr nur aus persönlich betroffener Perspektive sprechen, sondern auch so ein Stück distanzierter ja schon sind, weil wir nicht nur noch, also ich muss nicht über meine eigene Beeinträchtigung sprechen, um zu sagen, guck mal, da ist eine Barriere oder jenes. Und dass wir gerade damit ja auch aktiv auf verschiedene Fakultäten, auf Dozierende, manchmal auch auf den Aster oder auf verschiedene Fachschaften zugehen und sagen, hey, wir sehen, da ist eine Barriere, zum Beispiel bei einer Veranstaltung oder hey, wir haben einen Vorschlag, was das könnte besser gehen. Oder Studierende kommen auf uns zu und sagen, ich würde daran gerne teilnehmen, kann aber nicht. Und dann gehen wir auf die Person zu und sagen, wir haben da eine Idee, wie es besser geht. So dass wir halt gerade aus unserer Position heraus auch gegen diese Barrieren dann und dieses stereotypische Bild vorgehen können und halt thematisieren können, es gibt mehr als die Rampe, die fehlt. Aber selbst die Rampe fehlt sehr oft. Also im Sommerfest zum Beispiel hatten wir wieder einen Stand, der auf dem Rasen war. Das heißt, für RollstuhlfahrerInnen schon wieder halt nicht befahrbar. Mhm. Die mussten dann vor unserem Stand stehen, was einfach so ärgerlich ist, wo man halt auch einfach, glaube ich, immer gucken muss, wie genau wir unsere Bedarfe ausdrücken, aber auch welche Optionen wir überhaupt bekommen.
Ich meine, wenn ich jetzt so durchgehe, was es bei uns im Studiengang so für Aktivitäten gibt, dann sind das ja auch zum Beispiel so gemeinsame Stammtische und so. Das ist ja auch alles schön. Nur oft habe ich da auch das Gefühl, dass die einfach gar nicht barrierefrei sind. Dann hat irgendwie die Bar, wo man sich abends trifft, eine Treppe vor der Tür. Die Brettspiele beim Spieleabend haben keine Brailleschrift für blinde Menschen. Und das Fußballturnier ist ja jetzt irgendwie auch nicht so richtig barrierefrei. Wie sieht es denn bei euch mit den Studiengängen aus, bei solchen Aktivitäten?
Vom Aber aus hatten wir die Idee, die Fachschaften abzuklappern und denen mal im Einzelgespräch mit denen darüber zu reden, wie können Veranstaltungen barrierefrei werden. Oft im Einzelgespräch mit den Fachschaften kommen dann auch super viele Ideen, weil manche Sachen sind gar nicht so anstrengend. Klar, wir können keine Gebäude jetzt in der Innenstadt barrierefrei gestalten oder sowas, aber dann kann man halt überlegen, welche Gebäude sind barrierefrei. Die selbst Maschinenbaufachschaft kam auf die Idee, wenn die jetzt zum Beispiel die Rallye durch die Innenstadt machen, auch sich aufzuschreiben, wo sind barrierefreie Toiletten auf den Wegen, in welchen Restaurants, damit wir da einen Plan für haben, wenn man manchmal vielleicht auf Toilette muss, der im Rollstuhl sitzt oder sowas. Und man muss sich halt gut vorher was überlegen, aber kann viele Sachen ja auch umstellen, dass sie möglichst barrierefrei werden. Ich weiß nicht, ob man was je komplett barrierefrei kriegen kann, aber man kann sich im Kopf Gedanken machen, wie kriegen wir es möglichst gut hin, dass alle teilhaben können, ohne dass dann die neuen Leute da stehen und sagen, ja, ich kann das halt nicht. So, und dann stehen die nur am Rand, das ist ja irgendwie schade und wäre schön, wenn alle zusammenwirken.
Ich glaube, das Schöne ist, dass wir an der Universität sehr oft auf Menschen mit sehr offenen Mindset treffen. Mhm. Also die dann quasi in dem Moment, wo wir auf sie zugehen und sagen, hey, wie wär's, auch sehr oft gleich, ja, eben wie Laura gerade sagt, drauf kommen, was können wir tun, was können wir machen. Und dass man dann halt überlegt, was funktioniert. Und 100%ige Barrierefreiheit kriegen wir bestimmt nicht hin. Aber wenn wir anfangen, verschiedene Veranstaltungen barrierefrei zu gestalten, wenn wir überlegen, was können wir machen. Also es muss ja auch nicht an jedem Punkt jetzt sofort alles sofort funktionieren. Aber man sieht halt, dass da dann schnell ein Prozess in Gang kommt, dass die Leute wieder auf uns zukommen, dass sie Fragen stellen. Und das Wichtige ist ja nachher, Barrierefreiheit immer mitzudenken. Weil in dem Moment können Studierende sich dann trauen, teilzunehmen. Weil häufig, was wir auch hören, ja, da bin ich dann gar nicht erst hingegangen. Ich wusste nicht, ob es barrierefrei ist. Und gerade am Anfang eines Studiums und man vielleicht auch schon vorher auf viele Barrieren gestoßen ist, dann hat man vielleicht auch schon dieses Gefühl von, ach, das funktioniert sowieso nicht und ach, das ist dann auch unangenehm. Ist es ja auch, wenn du dann vor der Treppe stehst und umdrehen musst.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach super viel Sicherheit gibt, am Anfang quasi schon zu wissen, ich kann zu so Gruppenveranstaltungen hingehen und ich werde da irgendwie auch aufgenommen. Ja. Was wir den Zuhörern aber ja noch gar nicht so richtig verraten haben, ist, dass wir gar nicht nur zu dritt im Studio sind, sondern zu viert, weil Lauras Begleitin Frieda heute so quasi als Special Guest mit dabei ist. Laura, wie unterstützt dich Frieda denn so in der Uni und ist die wirklich immer mit dabei?
Ja, Frieda kommt immer überall mit hin, außer jetzt, ich bin einmal im Jahr auf dem Festival, aber in der Uni kommt sie überall mit hin. Bringt mich halt zur Uni sicher hin und wieder nach Hause. Und auch im Gebäude kann ich mich mit ihr sicher durchs Gebäude bewegen und die merkt sich sogar ungefähr, wie mein Stundenplan ist und wo welcher Raum dann ist. Und das ist eine unfassbare Hilfe, so einen Blinden für uns zu haben. Es macht super viel Spaß. Es ist einfach schön, wenn die daneben liegt. Es ist manchmal sehr problematisch, wenn man jetzt Mitstudierenden oder Dozenten hat, die sie streicheln, ohne zu fragen oder anlocken oder sowas, weil dann wird die halt von ihrer Arbeit abgelenkt. Das ist oft sehr anstrengend für mich, weil da muss ich wieder mit ihr fokussieren und Leuten sagen, ey, ihr dürft die nicht streicheln. Dann sind die Leute immer enttäuscht. Und ich bin immer so, ich will niemandem was Böses, aber dieser Hund arbeitet hier halt gerade. Die ist hier nicht aus Spaß und Langeweile, aber die ist auch super gerne in der Uni. Die freut sich auch immer, mit mir zur Arbeit zu gehen, hier zum ABA oder ins ABA-Büro oder zum ASTA. Und die ist einfach super gerne in der Mittelpunkt der Party. Und also liebt es, dass alle Leute sie süß finden und liegt dann immer unterm Tisch und schläft während der Seminare.
Da hören wir auch gerade, glaube ich, schon die Glöckchen von der Frieda.
Ja.
Du hast mir im Vorgespräch auch, oder habt ihr mir erzählt, dass die Frieda als Hilfsmittel quasi gilt und deshalb mit überall mit in die Uni darf. Was brauchen Menschen mit einer Behinderung denn noch so, um den Uni-Alltag erfolgreich zu meistern? Jetzt Hilfsmittel, aber vielleicht auch einfach andere, mehr so Soft Skills.
Also es ist halt natürlich super individuell, was man als Hilfsmittel jetzt am Ende des Tages braucht. Aber es ist immer ganz nett, wenn man Akzeptanz findet von Mitmenschen. Mhm. Also dass Menschen akzeptieren, wenn man denen sagt, hey, ich habe das und das und brauche deswegen das und das. Oder nicht mal denen sagt vielleicht, ich habe das und das, sondern einfach nur, ich bräuchte Unterstützung an diesem und diesem Punkt. Können Sie mir bitte helfen einmal? Das ist sehr wichtig. Und dann auch nicht hinterfragen, warum oder brauchst du die Hilfe wirklich? Also wenn ich jemandem sage, ich bräuchte da gerade bitte Hilfe, meine ich das ernst. Ich bin nicht faul, ich bin nicht zu dumm, ich brauche dann Hilfe. Und wenn man die Zeit hat, mir gerne dann immer helfen. Und außerdem einfach freundlich sein, mit mir umgehen wie mit jedem anderen Menschen. Mich nicht fragen, so wie ich mich an- und ausziehe, sondern einfach mit einem normalen Menschen umgehen. Ja. So, weil so Fragen kommen sonst. Wie ziehst du dich als blinde Person aus? Und ich bin so, ja, keine Ahnung, wie ziehst du dich aus? Das ist halt eine unhöfliche und sehr persönliche, seltsame Frage. Nee, das ist nicht so nett.
Ja. Ja. Ein weiterer Soft Skill, der an der Uni verankert ist, ist der Nachteilsausgleich. Das heißt, es gibt Studierenden mit einer Beeinträchtigung, chronischen Erkrankung die Möglichkeit, einen individualisierten Antrag zu stellen darauf, wie Prüfungsleistungen verändert werden können, sodass sie ja quasi gleichberechtigt gelöst werden können. Heißt, Nachteilsausgleich, kein Vorteil, sondern Nachteil wird ausgeglichen. Und das ist ein Antrag, den stellt man ans Prüfungsamt und der wird sehr individualisiert ausgestellt. Also da geht es halt darum, zum Beispiel, wir haben einen Arbeitsraum bei Dopus, wo Studierende mit verschiedenen Beeinträchtigungen Hilfsmittel finden, wie zum Beispiel bestimmte Computer, Braillezeilen, Vorleseprogramme, XY. Also da ist zum Beispiel auch ein Braille-Drucker und was dann halt quasi gebraucht wird. Und den kann man aber auch stellen, wenn man quasi nicht direkt so ein festes Hilfsmittel braucht, sondern zum Beispiel auch, wenn man mehr Zeit braucht. Das ist bei mir der Fall. Also ich habe einen Einzelraum, weil ich Panikattacken am Anfang meines Studiums in Klausuren hatte. Und dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, weil Panikattacken sehr viel Zeit kosten. Und wenn ich die dann habe, quasi die Klausur ja nicht mehr bearbeiten konnte. Also es gibt verschiedene sehr individuelle Lösungen, wie man einen Nachteilsausgleich beantragt. Das ist nicht immer ganz einfach. Das ist so ein bisschen tricky. Der muss schon sehr, sehr gut gestellt werden. Also da empfiehlt es sich halt auch immer zu Dopus zu gehen und sich eine Beratung zu holen. Vor allen Dingen müssen natürlich auch der Antrag realistisch sein. Also hätte ich jetzt gesagt, dass ich alle Arbeiten am PC schreiben darf oder so. Das macht in meinem Fall halt keinen Sinn. Und deswegen macht es halt Sinn, sich dann zu überlegen, was ist wirklich das, was ich brauche, was mir hilft.
Das klingt auch schon wieder nach super viel Papierkram. Das kennen viele vielleicht auch von den HörerInnen ja so von BAföG und so, dass diese Uni-Bürokratie manchmal sehr, sehr chaotisch und irgendwie schwierig zu durchschauen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch nicht unbedingt einfacher wird. Da ist es ja wirklich hilfreich, dass es das Aber gibt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch da zu engagieren?
Ich bin am Anfang meines Studiums halt sofort mit Dopus in Kontakt getreten oder bevor ich sogar hier angefangen habe zu studieren und angenommen war. Und die haben mich in ein Mentorenprogramm geschickt von Dopus, wo ich dann von einer Mentorin begleitet wurde und die hat mich mit zum IPS-Stammtisch genommen. Und der IPS-Stammtisch wird geleitet von den Referentinnen vom ABER, das sind jetzt ziemlich viele Namen und Abkürzungen, aber genau, die Referenten von ABER, das sind immer drei gewählte Studierende, die organisieren diesen IPS-Stammtisch für Studierende an der Uni. Also der ist offiziell für Studierende mit Behinderung, chronischer Krankheit, psychischer Beeinträchtigung und alle anderen. Also eigentlich kann jeder kommen. Es sind alle herzlich eingeladen, um erstmal ein Netzwerk hier auch in der Uni zu finden. Wir sind sehr nett. Da bin ich mit reingerutscht und ich fand es da sehr nett. Ich fand es schön, ein Netzwerk zu finden von anderen Leuten, die hier studieren und habe mich darüber sehr gefreut und habe dann irgendwann Freundschaften geknüpft und durch Freundschaften mich irgendwann dazu getraut, mich auch zur Wahl zu stellen, zur ABER-Referentin. Und seitdem zwei Jahren bin ich jetzt ABER-Referentin. Und es macht viel Freude, weil du kannst hier was bewirken, du kannst Sachen umsetzen, du kannst eigene Ideen bearbeiten und kommst einfach super viel hier ins Netzwerk der Uni rein und das macht viel Freude und Spaß, ist genau das, was ich gerne tue.
Für mich war der Weg ein bisschen anders. Ich habe ja eine psychische Erkrankung und da sind oft die Netzwerke so ein bisschen kleiner, würde ich sagen, oder zumindest in meinem Fall war ich zwar mit Dopus verbunden und habe da auch meine Beratung gefunden, aber wusste ziemlich lange gar nicht, dass es das Aber und die IPS gibt. Das hat mich nicht so richtig erreicht. Und als ich dann erfahren habe, dass es gibt, bin ich direkt zum ersten Treffen gegangen und das war irgendwie auch ganz interessant, weil natürlich dann irgendwann die Frage gestellt wird, hast du denn eine Beeinträchtigung oder nicht? Weil sie halt, wie gesagt, unsichtbar ist, hat mich damals aber sehr off guard so gekickt und ich war so, ja. Aber eigentlich, also ich rede da nicht direkt über Diagnosen oder sowas. Also ich war dann in dem Moment noch gar nicht so richtig in der Lage, das so auszudrücken, so wie ich das möchte. Und dann waren die anderen dann auch sehr peinlich berührt, weil sie mich ja gar nicht in die Situation bringen wollte. Aber das war dann so ein bisschen der Kickstart in die IPS rein. Und bei der ersten Aberwahl wurde ich noch nicht gewählt, bei der zweiten wurde ich dann gewählt. Ich habe das jetzt 3 Jahre gemacht, bin jetzt in den letzten Zügen tatsächlich, wie gesagt, bin gerade mit dem Bachelor fertig. Und mir war es vor allen Dingen halt dann wichtig, die Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen und unsichtbaren Erkrankungen zu vertreten, weil das ist in den letzten Jahren halt, habe ich das nicht gesehen im Aber und ich wollte halt unbedingt was für diese Studierende tun und da auch Sichtbarkeit schaffen und auch irgendwie gleichzeitig ganz viel dazulernen. Also das Aber hat mir auch immer die Möglichkeit gegeben, mehr über Barrieren und Barrieren im Kopf und auch strukturelle Diskriminierung zu lernen. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass betroffene Studierende sich engagieren können und ihre Perspektive wiedergeben, weil im Endeffekt jede Veränderung, die wir haben wollen, wir wissen ja am besten, was wir brauchen. Wir wissen, wo sind die Barrieren, was sind die Momente, wo wir auf Barrieren stoßen, was für Geschichten haben wir mit Dozierenden erlebt oder mit Mitarbeitern oder auch zum Teil natürlich untereinander. Und diese Geschichten, die müssen ja auch irgendwie gehört werden und die müssen ja auch irgendwie weitergetragen werden. Und ich finde das sehr schön, dass wir das in der Aber-Rolle tun können und gleichzeitig auch so viel Gehör finden. Also ich glaube, das ist auch schon eine Besonderheit an der TU Dortmund, dass wir eine sehr, sehr gute Lobby haben, in dem Sinne, dass wir gehört werden und mitgenommen werden.
Ich finde, was man bei euch immer wieder raushört, ist so diese Selbstbehauptung und dieses auch ein bisschen die eigene Identifikation, die immer wieder eine Rolle spielt. Du, Laura, hast es gerade selber schon angesprochen, dass es für dich erst so ein bisschen schwierig war. Identifiziere ich mich mit meiner Behinderung oder wo bin denn da ich in diesem ganzen Spannungsfeld? Bei dir ist es gerade auch ein bisschen angeklungen, Ina Marie. Würdet ihr denn sagen, dass so ein Engagement beim ABBA oder so dann nochmal weiterhilft, dass man dann nochmal irgendwie mehr so ein bisschen in seiner Rolle findet?
Mir hat es definitiv weitergeholfen, mich hinstellen zu können vor mehrere Leuten und zu sagen, hey, ich habe eine Behinderung oder ähnliches. Oder auch Menschen in anderen Positionen, vor denen ich sehr viel Respekt habe oder wo ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin kleiner als die Person, mich trotzdem dahinzustellen und meinen Standpunkt zu vertreten. Und es hat mir nochmal einen totalen Selbstbewusstseinskick gegeben, als ich mit dem Aber viel gearbeitet habe. Keine Ahnung, ich habe Zeiten gehabt, wo ich mich sehr dafür geschämt habe, eine Behinderung zu haben. Und mit dem Aber habe ich halt festgestellt, dass ich würde ja auch niemandem da sagen, so schäm dich, du hast eine Behinderung. So. Und warum soll ich es dann mir selber sagen? Und du hast halt ein Netzwerk gefunden mit Menschen, die auch Beeinträchtigungen hatten. Mhm. Und das war schön, weil ich mich nicht mehr allein gefühlt habe, damit so zu sein, wie ich bin. Und auch stolz drauf sein zu können und auch nicht über Barrieren aufregen zu können. Mir wird immer gesagt so, reg dich nicht auf, die meint's ja nur gut und sowas. Mhm. Und da hatte ich endlich mal jetzt so ein Safe Space, wo ich mich aufregen konnte. Ich weiß, die meisten Menschen meinen es nur gut. Und ich meine es auch nicht, dann bin ich auch immer freundlich nett zurück. Aber ich brauche irgendwo einen Ort, wo ich mich aufregen kann und andere Menschen mir sagen, ja, das ist scheiße gewesen. Das soll so nicht passieren. Es ist gut, dass du dich aufregst. Und diesen Platz habe ich da richtig gut gefunden, mit anderen mich auszutauschen über einfach Scheißsituationen. Das ist toll. Ich mag das.
Ich reg mich immer ganz gerne über diesen Satz auf, die meinen es ja nur gut, weil ich glaube, die wenigsten Menschen meinen es schlecht. Also die es mit uns schlecht meinen, da ist es ja auch immer ganz klar, aber nur weil es gut gemeint ist, ist es lange noch nicht gut gemacht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer noch den Finger in die Wunde zu legen und auch zu hinterfragen, warum jemand es gut meint, aber es nicht besser weiß. Weil das ja auch dann oft heißt, die Person setzt sich gar nicht damit auseinander. Das passiert halt oft, dass nur die Behinderung gesehen wird. Der behinderte Mensch anstatt nur der Mensch, der eventuell dann halt noch eine Behinderung hat. Aber das ist ja im Uni-Kontext eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist ja viel wichtiger, was wir im Kopf haben und was wir lernen und was unsere Träume sind. Und ich finde da die Gemeinschaft auch tatsächlich, das, was Laura gesagt hat, so wichtig, dass wir uns alle in diesem Raum begegnen konnten und kennenlernen konnten und irgendwie zusammen an diesem Thema arbeiten und unsere Aktionen suchen und irgendwie uns auch ja unterstützen und gleichzeitig aber auch halt ins Tun kommen, also auch was tun können gegen Ungerechtigkeit auf dem Campus. Und diese Gemeinschaft ist, glaube ich, das Besondere und das Schöne und gibt halt auch viel Halt, weil es immer wieder passiert, dass man auf Barrieren stößt. Man denkt so, diesen einen Kurs habe ich geschafft, das ist jetzt vorbei und nächstes Mal läuft es besser und dann an irgendeinem Punkt passiert es dann wieder, weil halt die Gesellschaft sich ja nicht von heute auf morgen verändert.
Also richtig gut gesagt, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe einen jüngeren Bruder, der eine Zeit lang wegen einer Krankheit im Rollstuhl saß und die Anzahl an fehlgeleiteten Tipps, die meine Eltern in dieser Zeit bekommen haben, ist auch, glaube ich, also hui. Ja. Aber also was mich ganz nach dem Motto, wir sind ja auch noch quasi wir außerhalb unserer Behinderung, interessieren würde, ist, was macht ihr denn neben Engagement an der Uni ganz gerne?
Ich habe nur 3 Jobs an der Uni.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, arbeiten.
Ich arbeite an der Uni. Ich habe so 3 kleine Jobs an der Uni plus mein Studium. Ich bin natürlich, also ich muss halt meinen Hund, also Blindenhunde arbeiten tatsächlich nicht nur, sondern die haben auch super viel Freizeit. Mhm. Also ich muss mit ihr spazieren gehen, sie auslasten. Ich mache gern was mit meiner Familie, die ein bisschen weiter weg wohnt. Also 2 Stunden weit weg wohnen, also so weit auch nicht. Ich mache was mit meinen Freunden oder meiner Freundinnen. Ich gehe gern so bummeln. Ich mag Konzerte, Festivals. So ganz normalen Kram, wie jeder andere auch, würde ich sagen.
Ich bin auch gern mit meinen Freunden unterwegs, besuche gern meine Familie. Bin nebenbei noch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Und ansonsten, ja, arbeite ich auch sehr viel. Ich habe auch noch einen Nebenjob an der TU und habe noch einen weiteren Job, den ich jetzt lange gemacht habe und der mir viel Spaß bereitet hat. Viel Neues ausprobieren, würde ich sagen. Also auch gern im Sport, mal immer wieder neue Sportarten. Und irgendwie bin ich auch immer gern verreist, habe halt auch ein Auslandssemester gemacht, will das auf jeden Fall auch wieder machen. Also ganz viele neue Erfahrungen sammeln und dann immer wieder in den Austausch gehen und dazulernen, ist, glaube ich, so mein Hobby. Das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, kitschig, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt im Moment so zusammenfassend dazu sagen könnte.
Sehr cool. Ja, dann sind wir auch gleich schon am Ende. Aber wenn ihr jetzt ein Fazit ziehen müsstet, was kriegt die TU denn in Sachen Inklusion so richtig gut hin?
Vieles. Im Vergleich zu anderen Universitäten haben wir den großen Vorteil, dass Dobus sehr lange schon Pionierarbeit macht und dadurch halt auch sehr viel auf wissenschaftlicher Ebene auch sehr viel veröffentlicht hat und gearbeitet hat, dadurch sehr viele Konzepte ausgearbeitet hat, wovon wir profitieren. Das Aber gibt es auch schon über 30 Jahre. Also es ist sehr viel Vorarbeit geleistet worden von unseren VorgängerInnen in Sachen Inklusion, sodass halt bestimmte Prozesse halt es schon gibt. Da ist so ein Grundaufbau auf jeden Fall da. Wenn es natürlich auf die persönliche Ebene geht, kann es schon um einiges schwieriger werden.
Ja, ich würde dir zustimmen. Dobus ist super. Die machen richtig tolle Arbeit und die setzen sich auch richtig auch für individuelle Fälle ein, finde ich. Also nicht nur auf genereller Ebene, wie du schon gesagt hast, sind die toll, die setzen sich auch für Studierende einzeln ein, wenn man da zur Beratung geht und ähnliches. Ich glaube, dass viele auch an der Uni offen sind. Ich glaube, manche müssen manchmal noch ein bisschen besser lernen, zuzuhören und nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber die Bereitschaft ist an vielen Ecken da, an der Uni zu lernen, mitzuwirken und alles einfach inklusiver zu gestalten und wirklich eine Uni für alle zu machen.
Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, mehr zuhören, mehr, also nicht so schnell Rückschlüsse ziehen. Gibt es denn sonst noch irgendwo Verbesserungsbedarf?
Ich glaube, vor allen Dingen in der digitalen Barrierefreiheit sehe ich das vor allen Dingen. Also Moodle zum Beispiel ist ganz schrecklich. Das gilt einmal für halt Menschen mit einer Seheinbeträchtigung, weil die Screenreader nicht gut drüber laufen, aber auch Menschen mit Neurodiversität. Weil Moodle ist, wenn es nicht gut geführt ist, einfach das Chaos des Todes, so sich da zu orientieren. Also mir selbst ist es auch schon passiert, dass ich bestimmte Abgaben übersehen habe, weil diese Seite so überfordernd ist. Und es gibt halt Menschen, denen fällt das noch viel, viel schwieriger als mir. Und deswegen, also digitale Barrierefreiheit könnte so eine technische Universität auf jeden Fall noch so ein bisschen pushen.
Ja. Ich würde mich auch super freuen, wenn es halt einfach mehr Barrierefreiheit auch bei Dozierenden gibt, dass sie sich wirklich Gedanken machen und auseinandersetzen. Dessen Seminar wird barrierefrei durch Barrierefreiheit und durch einfach ein nettes Miteinander und nicht das Vorfinden von Studierenden mit Behinderung oder Ähnlichem. Also, dass Dozierende da auch sich nochmal die Zeit nehmen, wirklich offen mit dem Thema umzugehen und Betroffenen vielleicht zuzuhören oder mit dem Dobus zu reden, wie kann ich meine Seminare inklusiv gestalten, weil ich am Ende, die Studierende, die da im Seminar sitzt, bin nicht dafür verantwortlich, den Dozenten zu erklären, wie machen sie das hier gerade barrierefrei. Ich kann voll verstehen, was individuelle Barrierefreiheit angeht, dass ich kurz sagen muss, was ich jetzt persönlich brauche, aber ich bin nicht die Dozentin für Barrierefreiheit.
Diese Hierarchie, die wir als Studierende erleben, ist halt einfach
beängstigend.
Beängstigend und auch einfach das ist richtig unfair. Ja. Also es ist ja auch eine unfaire Situation. In dem Moment habe ich nicht viele Handlungsmöglichkeiten. Ich muss mich diesem Druck dann auch irgendwo hergeben. Grenzen haben, ne? Das ist auch so wichtig. Und es ist manchmal sehr schwierig, das haben zu dürfen als Studentin, Studierende mit Beeinträchtigung.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Habt ihr zum Schluss denn vielleicht noch irgendeinen Tipp für andere Studis mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit?
Ich würde sagen, habt auch noch Spaß beim Studium.
Guter Tipp.
Genießt es. Es kann eine richtig schöne Zeit sein. Und macht euch nicht zu großen Druck, weil jeder studiert in seinem Tempo. Jeder studiert so, wie man selber studieren kann. Und habt Spaß nebenbei. Setzt euch nicht zu viel unter Druck.
Kommt zu uns. Genau. Nein, aber das meine ich ernst. Also im Endeffekt schaut, wo ihr Unterstützung bekommt. Es ist keine Schande, sich Unterstützung zu holen. Es kann am Anfang etwas schambehaftet sein, sich Unterstützung zu suchen zu dem Thema. Also selbst wenn man auch gar nicht so genau ist, ist das, was ich jetzt habe, wirklich schlimm. Zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen oder auch bei Neurodiversität. Habe ich überhaupt Hilfe verdient? Bin nicht ich das Problem? In den meisten Fällen nein. Ihr habt es verdient, Unterstützung zu bekommen.
Schön gesagt. Damit sind wir schon zum Schluss gekommen und müssen uns leider wieder verabschieden. Vielen Dank aber an euch beide, dass ihr eure persönlichen Geschichten und eure Erfahrungen und eure ganzen Tipps mit uns geteilt habt. Und dann würde ich sagen, tschüss.
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 Ina, Marie und Laura konnten auf jeden Fall schon eine ganze Menge über das Studium mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit erzählen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig Repräsentation ist und das Studieren mit einer Behinderung auch ganz oft heißt, zu lernen, sich trotz Hierarchie zu behaupten, auch zum Beispiel gegenüber Profs oder anderen Studis. Ich fand es super interessant und wenn es euch auch so geht, ihr euch einfach für die Arbeit des ABA interessiert oder ihr auch selbst Beratung sucht, dann findet ihr in den Shownotes alle genannten AnsprechpartnerInnen und den Kontakt zum ABA. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und falls ihr gerne noch mehr über die Menschen hier bei uns in der TU und ihre Geschichten hören wollt, dann habe ich einen ganz heißen Tipp für euch zum Schluss. Folgt unserem Voices of TU Podcast auf Spotify, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.